BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Der Begriff Grenze, der ist vieldeutig. In seinem neuen Buch greift der Rupert Berndl aus dem Bayerischen Wald, gebürtiger Passauer, wohnhaft seit vielen Jahren und wirkend in Waldkirchen, da greift der Rupert Berndl zwei Aspekte heraus. In seiner langjährigen Tätigkeit als Heimatpfleger in diesem Dreiländereck, dort wo Bayern, Böhmen und Österreich aneinander grenzen, da hat er viele Geschichten und Erzählungen von besonders interessanten Grenzereignissen zusammengetragen. Und es gibt auch Grenzerfahrungen, wenn ich das so sagen darf, in diesem Gebiet. Und ich freue mich auf einen Ratsch mit Rupert Berndl in den kommenden zwei Stunden. Und dazu bin ich mit ihm verbunden jetzt. Einen herzlichen Gruß und ein Grüß Gott in den Bayerischen Wald nach Waldkirchen. Guten Morgen, Herr Berndl.
Guten Morgen und grüß Gott zurück nach München.
Ja, schön, die Leitung steht. Da haben wir uns gerade ein bisschen rumgebastelt, so viel sei verraten. Aber jetzt sind wir schön benannt und können Heugarten ratschen. Wenn ich Grenzgänger sage, inwiefern fühlen Sie sich da ein bisschen als Grenzgänger, als Städter aus Passau kommend und seit vielen Jahren in Waldkirchen?
Ja, der Begriff der Grenze hat mich eigentlich allerweil schon fasziniert, weil ich ja als Passauer unmittelbar an der Grenze nach Österreich aufgewachsen bin und ständig mit dem Begriff der Grenze irgendwo in Verbindung gestanden habe. Als ich dann im Bayerischen Wald reingekommen bin, in dieses Dreiländereck zwischen Bayern, Österreich und Böhmen, da ist der Begriff der Grenze noch viel deutlicher zutage getreten und so hat mich das natürlich in meiner Tätigkeit als Heimatpfleger über die ganzen Jahrzehnte hinweg ständig beschäftigt. Und so habe ich also verschiedene Geschichten dann zusammengetragen. Und wenn man mit Leuten spricht, dann ist man ständig irgendwo mit dem Begriff der Grenze konfrontiert. Und so bin ich natürlich selber auch allerweil unterwegs gewesen in den Bereichen dort, wo es besonders interessant war. Insofern stimmt der Begriff Grenzgänger schon irgendwo.
Mhm, ja. Und Ihnen kommt natürlich zugute, wie ich das aus Ihrer Biografie entnehme. Sie sind jahrzehntelang Lehrer gewesen am Gymnasium in Waldkirchen. Ein bisschen in einem besonderen Bereich, möchte ich sagen. Sie sind Kunstmensch, Sie sind Kunsterzieher, ein bisschen ein technisch sperriger Begriff, finde ich. Aber Sie sind ein kreativer Mensch, Sie sind ein offener Mensch, der mit all den Dingen so umgegangen ist, Zeit seines Lebens.
Ja, ich habe in München, war ja längere Jahre dann in München und habe dort an der Akademie der Bildenden Künste Malerei und Plastik und Bildhauerei studiert und bin dann nach Waldkirchen gekommen und habe mich dann da sofort wohlgefühlt und da haben wir unsere Zelte aufgeschlagen und seitdem fühlen wir uns in Waldkirchen heimisch und zufrieden. Und mein Anliegen war es allerweil schon als Kunsterzieher, ich finde den Begriff eigentlich ganz gut, weil ich wollte allerweil junge Leute an den Begriff der Kunst heranführen. Erziehen ist ein bisschen antiquiert, klingt ein bisschen antiquiert, aber den Einfluss auf die Kinder und das Schöpferische in die Kinder zu wecken, das habe ich eigentlich zeitlebens als meine Aufgabe empfunden. Ja.
Und das probieren wir in den kommenden zwei Stunden, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer an den Bayerischen Wald und seine Geschichten und seine Geschichte heranführen mit Rupert Berndl. Und ich habe eine Leitung nach Niederbayern, nach Waldkirchen im Bayerischen Wald. Und da ratsche ich heute mit dem Lehrer, pensionierten Lehrer mittlerweile, Kunstlehrer und Autor und langjährigen Heimatpfleger Rupert Berndl. Dort, wo Bayern, Böhmen und Österreich aneinander grenzen, da hat der Rupert Berndl nämlich interessante Grenzgeschichten gesammelt. In seiner langjährigen Tätigkeit als Heimatpfleger hat er zahlreiche Erzählungen zusammengetragen, die sie zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und Ende des letzten Jahrhunderts in der Gegend um den Dreisesselberg nachweislich zugetragen haben. Das Schmuggeln ist ein ganz wichtiges Thema dabei, aber Rupert Berndl widmet sich auch sogenannten Weiratsgeschichten. Da bin ich ganz gespannt drauf, weil ich kenne das aus meinem Sprachgebrauch gar nicht. Weirats, das sind dann Geschichten, im Grenzbereich zwischen der realen Welt und der mystischen, übersinnlichen Zwischenwelt. Herr Wendel, jetzt habe ich einen Haufen schon dahergeredet und ein bisschen Laune gemacht und Spannung erzeugt vielleicht. Aber bevor wir eintauchen in Ihre Bayerwald-Welt, möchte ich noch ein bisschen was aus der ganz persönlichen Welt von Rupert Berndl erfahren. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie haben in München studiert. Interessanterweise, das fand ich eine schöne Parallele, mein Papa war Jahrgang 29, ein bisschen älter wie Sie. Sie sind Jahrgang 1940, aber Sie haben ungefähr zur gleichen Zeit in München an der Kunstakademie studiert. Ende 50er Jahr, Anfang 60er Jahr, da war mein Papa auch in München. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, wie kommt der Passauer Bub, ein Kriegskind, nach München zum Kunststudium. Da liegt ja ein bisschen Zeit dazwischen, eine schwierige Zeit.
Ja, das ist eigentlich eine ganz eigenartige Geschichte gewesen. Ich habe mich eigentlich im Laufe der Zeit meiner schulischen Ausbildung an der, wie es damals geheißen hat, Oberrealschule in Passau schon allebei für Kunsterziehung sehr interessiert und habe da eigentlich auch nebenbei allebei schon viel gezeichnet und gemacht. Und da war jetzt der Gedanke halt einfach geboren, ich möchte eigentlich in der Richtung irgendwas machen. Ein bisschen vorbelastet war ich. Mein Vater war als gebürtiger Eisensteiner hinten im Bayerischen Wald an der Glasfachschule in Zwiesel und hat dort die Ausbildung genossen. Und seine Zeichnungen habe ich natürlich dabei gesehen und bewundert und das hat mich auch irgendwo ein bisschen angespannt. Jetzt habe ich mir also vorgenommen, ich möchte da drüben in München an der Akademie studieren.
Aber das hat der Papa jetzt nicht, sage ich mal, forciert. Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, der Papa war ein Eisenbahner, also der war beruflich jedenfalls in einer anderen Richtung unterwegs.
Der ist dann zur Eisenbahn gegangen, ja, also nach dieser Ausbildung als Eisenbahningenieur. Aber meine Eltern haben gegen diesen Gedanken, an der Akademie zu studieren, nichts gehabt. Die haben mich eigentlich unterstützt. Aber es war schon eigenartig. Man hat ja dann eine Mappe abliefern müssen an der Akademie und selber bringen. Und wie ich da hinmarschiert bin zu dem Professor Oberberger, weil den ich mich einschreiben wollte, der war bekannt rundum, habe mir gedacht, da gehst du also zu dem hin. Ich habe mir das alles so furchtbar einfach vorgestellt. Dann hat sich herausgestellt, es hat 782 Mappenabgeber geben. 180 sind dann zugelassen worden zur Prüfung und 80 sind dann in der Akademie aufgenommen worden. Wie ich meine Mappen abgeliefert habe, das war also DIN A3 Mappen gewesen, da sind alle angetanzt mit Riesenmappen und Mordsgemälden. Da haben wir gedacht, da hast du von Haus aus schon mal überhaupt keine Chance, das kannst du ruhig sein lassen. Hab's aber dann durchgemacht und war dann froh und hab mich gewundert, dass ich aufgenommen worden bin. Das war ein eigenartiger Weg. Ein Teil meiner Klassenkameraden, das war damals die Zeit, Bundeswehr, Josef Strauß war damals der Verteidigungsminister, war die Frage, entweder ich gehe jetzt freiwillig, wie viele meiner Klassenkameraden, zur Bundeswehr und habe dann garantiert nur 12 Monate Dienst oder, wie es angekündigt war, ich riskiere, dass ich anfange und wieder raus muss und dann 18 Monate dienen muss. Das war diese Umbruchszeit. Mhm. Und dann ist der Strauß tatsächlich Verteidigungsminister geworden und einer seiner wunderbaren Ideen war, wenn einer das Studium angefangen hat, dann wird er nicht mehr rausgerissen.
Aha.
Und davon habe ich profitiert. Und
da haben Sie profitieren können, ja.
Da war ich dann drum, ja. Mhm.
Was war das für eine Umstellung, möchte ich sagen, wenn man aus dem, ja vielleicht doch, will jetzt nichts Falsches sagen, aus dem beschaulichen Passau kommt und nach München geht?
Naja, so dramatisch war die Geschichte eigentlich nicht. Da waren wir damals junge Leute, da hat man sich schnell zurechtgefunden. Und ich bin bei Verwandten untergekommen, die Zimmer waren damals schon schwierig zu kriegen. Und da war die Verbindung mit der Familie noch relativ eng da. Also Der Bruch war nicht gar so groß. Vielleicht war das natürlich zunächst einmal ungewohnt, aber das war reizvoll. Also ich habe das nicht als Belastung gefunden, sondern es war toll, dass da Straßenbahnen gekommen hat und Busfahren haben wir müssen. Und ich habe weit draußen gewohnt, im Berg am Leim, und habe also mehrere Umsteigemanöver vollziehen müssen, bis ich in den Bereich der Akademie gekommen bin. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ja, das Geld war damals auch knapp. Ich habe halt dann nebenher verdient, wie viele andere auch. Ich habe abends Kegel aufgestellt und da Geld gekriegt dafür. Ich habe in der
Was heißt Kegel aufstellen?
Ja, damals hat man in die Kegelbahn hin, er hat noch keinen Automaten gehabt, da hat es Kegelbuben gegeben. Aha. Und die haben dann die Kegel aufstellen müssen. Und dafür hat man pro Abend, ich glaube es waren 8 oder 10 Mark, das war damals viel Geld gekriegt. Und das war der Nebenverdienst halt einfach.
Aha.
Kegel aufstellen. Ja.
Und dann, wie ist der Berufswunsch entstanden, dass Sie in die Schule gehen? Ich meine, was Sie studiert haben, als sozusagen als Künstler, Sie könnten sich ja auch frei etablieren wollen und selbstständig bleiben wollen. Was hat den Wunsch zur Schule gebracht?
Also eigentlich war es so, ich habe tatsächlich wirklich mit anderen zusammen als freischaffender Künstler studiert beim Professor Oberberger und dann Henselmann. Aber ich habe eigentlich allebei schon den Wunsch gehabt, ich möchte gern mit jungen Leuten arbeiten. Also das hat mir alle schon Spaß gemacht und das war eigentlich der Grundgedanke. Ich möchte schon einmal Lehrer werden und meine Erinnerungen an die Lehrerschaft waren nicht so rosig, wie man alle wieder sagt, das hat sich bis heute nicht richtig verklärt, die ganze Geschichte. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte es mal eigentlich anders machen. Ich möchte mal auf die jungen Leute zugehen. Ich möchte, dass es einen Spaß macht, was man da tut. Und dass man mit Vergnügen und Spaß die Sachen die Kinder beibringt oder jungen Leute beibringt. Das war die Triebfeder. Und dann habe ich da während des Akademiestudiums umgesattelt. Professor Oberberger war mir da ziemlich gram, denn er hat mir eigentlich angeboten gehabt, ich hätte bei einem Meisterschüler werden können. Das war natürlich eine besondere Auszeichnung. Aber man hat natürlich schon gemerkt, dass die fertig sind mit der Ausbildung, dann her noch schon häufig am Hungertuch nagen. Also der wirtschaftliche Gedanke ist dann schon auch mit eingeflossen. Dass man gesagt hat, naja, macht einen Lehrer und kann dann nebenbei natürlich auch noch künstlerisch tätig sein. Und das habe ich auch bis zum heutigen Tag allebei noch gemacht. Ich stehe ja jeden Tag noch im Atelier und arbeite da.
Ja. Ah ja, was heißt das genau?
Ja, ich habe Staffelei, ich arbeite da oben im Atelier, ich male Landschaften, ich bin draußen und zeichne draußen, habe meine Staffelei dabei und aquarelliere im Freien, also das je nach Wetter. Ist das eine tolle Sache und das ist jetzt schöner als zur Schulzeit, denn in der Schulzeit, da war natürlich die Arbeit vorrangig, ist ganz klar. Ich habe zum Beispiel nie Zeit gehabt, dass ich Vormittag irgendwo rausgegangen wäre in die Natur. Da war halt der Schulbetrieb und Nachmittag hat man Korrekturarbeiten gehabt, das ist nur in die Ferien gegangen. Und jetzt kann ich über die Zeit halt seit der Pensionierung frei verfügen, aber langsam schwinden halt auch natürlich die Kräfte, gell?
Naja.
Also jeder Tag wird genossen.
Ja, das sagte Rupert Berndl, Jahrgang 1940. Und was er in seinem jetzt doch, wenn ich das so sagen darf, reich erfüllten Leben noch alles drin gehabt hat, darüber reden wir in dieser Stunde und aufs Buch kommen wir natürlich dann auch noch. Der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Rupert Berndl aus dem Bayerischen Wald, gebürtiger Passauer und viele Jahrzehnte gewirkt in Waldkirchen als Kunstlehrer am dortigen Gymnasium. Herr Berndl, wie hat es nach Waldkirchen verschlagen? Weil zu Ihrer Jugendzeit hat es da eigentlich ja noch gar kein Gymnasium gegeben, oder? Wenn ich das richtig weiß.
Das stimmt, ja. Da ist mal eine Welle übers Land geschwappt, wo man die Bildungsreserven mobilisieren wollte. Und da hat sich die bayerische Staatsregierung damals entschlossen, so Mitte der 60er Jahre in etwa Gymnasien zu gründen. Damals waren es noch Oberrealschulen, hat das geheißen. Und unter anderem ist also da in Grafenau in Freyung und auch in Waldkirchen Oberrealschule gegründet worden. Und mein Gedanke war, ich wollte eigentlich allebei schon irgendwo, wenn ich schon Kunsterzieher bin, irgendwo landen, wo eine Schule neu gegründet wird. Denn in keinem Fach, denke ich, ist so wichtig, dass man wegen Kunsterziehung mit Werken und so weiter, dass man eine optimale Ausstattung für die jungen Leute hat. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich nach Waldkirchen gegangen bin. Damals war es ja so, wenn man ein Staatsexamen gehabt hat, da war kein Lehrermangel, da war ein Lehrerüberschuss, wie es halt manchmal auch war. Da sind dann von den Kunsterziehern ungefähr ein Drittel in Staatsdienst aufgenommen worden. Das Drittel ist in Privatschulen gegangen und das letzte Drittel hat schauen müssen, wo es über die Runden kommt, da hat es einfach keine Anstellung gegeben. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich ziemlich weit vorn war und hätte auch die Möglichkeit gehabt, in München zu bleiben, aber das wollte ich gleich gar nicht. Und ich wollte das eingefahrene große Schule, ich wollte einfach nicht haben. Also verknöcherte Geschichte, das war mir ein Gräuel, alleweil so. Und so bin ich nach Waldkirchen gekommen. Da haben wir natürlich auch mit Waldkirchen, die Nähe zu Passau war die Ursache, einen großen Bekanntenkreis gehabt, sodass wir da nicht in ein fremdes Territorium geraten sind, sondern eigentlich in einen erweiterten Freundeskreis. Da sind wir aufgenommen worden. Und ich habe mir dann tatsächlich mein Fach Kunsterziehung gut so zurechtschneiden können, die Ausstattung der Zeichensäle und der Werkräume und Fotolabor und Brennerräume so optimal wie möglich zu gestalten. Damals war halt einfach noch Geld da.
Also Sie haben da tatsächlich freie Hand gehabt, da ja. das mit zu ja als Pionier sozusagen für die neue Schule da das zu etablieren und einzurichten.
Ja. Aha. Aber jetzt muss ich eine kurze Episode erzählen, damit Sie sehen, was in München für Gedanken, vielleicht heute auch noch ähnlich, für Gedanken zum Bayerischen Wald herrscht haben. Ich bin in Waldkirchen vielleicht 3-4 Jahre schon an der neu gebauten Schule gewesen. Das muss gewesen sein, so um 1970, 71 rum. Da habe ich auch Referendare gehabt zu betreuen, die bei mir da waren. Und da hat es dann Prüfungen gegeben für die Referendare. Und da sind dann von der Seminarschule in München zwei Prüfer, zwei Lehrer gekommen und haben die Arbeit von meinem Referendar begutachtet und benotet. Und das war Winter, Februar. Jetzt kommen die daher, die zwei Mann, und haben am Autodach drum 4 Winterreifen bestückt mit Schneeketten. Dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich mit? Ja, wir fahren im Bayerischen Wald. Und da ist uns gesagt, da gibt es noch alle 100 Kilometer Tankstein und die Straßen sind nicht geräumt. Das war damals die Einstellung zum Bayerischen Wald.
Oh wei, gelobt sei das Klischee.
Aha. Ja, aus München ist halt niemand reingekommen. Das hat sich mittlerweile natürlich geändert. Ja. Mittlerweile sind die Münchner bei uns gern gesehene Gäste. Waldkirchen ist ein aufstrebender Fremdenverkehrsort. Und hat
die jüngste Stadt habe ich gelesen im südlichen Bayerischen Wald, stimmt das?
Das ist richtig, ja. Aha. Und wie ich hergekommen bin, haben wir in Waldkirchen, wenn ich mich recht erinnere, also knapp 7.000 Einwohner gehabt, jetzt sind wir über 11.000. Also hat eine rasante Entwicklung genommen.
Aha.
Also,
attraktiver, schöner Platz.
Ja, wirklich. Es gibt viele Freizeiteinrichtungen, wird für den Tourismus sehr viel gemacht. Es sind Arbeitsplätze entstanden in dieser Zeit, in der ich da war. Also es hat wirklich einen Aufschwung gegeben. Aber das ist nicht nur auf Kirchen begrenzt, sondern das betrifft eigentlich alle Orte im Bayerischen Wald. Mhm. Mittlerweile ist das auch im Einzugsbereich der Münchner. Also nichts gegen die Münchner, gell? Aber aber trotzdem ist es so, dass da vielleicht allebei noch Ressentiments waren. Wissen Sie, das kommt daher, dass aus dem Bayerischen Wald immer das Personal für die großen Häuser in München und Augsburg und Nürnberg und was weiß ich was rekrutiert worden ist. Also da sind die Dienstmägde alle reingekommen. Und so hat man eigentlich vom Bayerischen Wald allebei den Eindruck gehabt, naja, die sind ein bisschen hinten und ein bisschen minder bemittelt und zum Arbeiten sind sie recht, aber zu sonst kann man es nichts brauchen. Dieser Gedanke mag vielleicht irgendwo in grauen Köpfen nur rumgeistern, hat sich aber grundlegend geändert.
Ich das traue ich mir zu sagen als Allgäuer, ich insofern eine kleine Parallele Bayerischer Wald und Allgäu. Das Allgäu hat sich vielleicht jetzt als Fremdenverkehrs- und Tourismusregion noch einen Zacken mehr gemausert und als Marke entwickelt. Aber wenn man 150 Jahre zurückgeht, auch bei uns war es da ganz im Süden des Bayerischen Schwaben, da ist ja nichts gewachsen. Kein Korn, kein Nix. Das war ja ein bettelarmer Landstrich. Und das verbindet uns vielleicht ein bisschen mit dem Bayerischen Wald. Also es ist schon eine karge Gegend auch, jetzt rein klimatisch und was man landwirtschaftlich da machen kann, oder?
Ja. Also bei uns war eigentlich der Urknall, sage ich jetzt mal, ein bisschen hochgegriffen für den Tourismus und für die Arbeitsentwicklung, die Einführung der Kartoffel. Bis dahin hat man, also ich sage jetzt mal, bis erste Hälfte 19. Jahrhundert hat man eigentlich bei uns unter 1500 Meter nur wirtschaften können. Alles, was drüber war, war so rau und unwirtlich und die Winter waren lang und schneereich, da haben Menschen nicht existieren können. Erst wie die Kartoffel eingeführt worden ist, hat man auch höher aufsiedeln können, weil die auch über 1200 Meter noch reif worden sind, einigermaßen. Also da hängt die Besiedelung des Bayerischen Waldes hängt ganz stark mit dem Klima zusammen. Und damit natürlich auch mit den Existenzmöglichkeiten. Was wird da reif? Von was können die Leute eigentlich leben? Grundnahrungsmittel war bis zur Entdeckung der Kartoffel die Hirse. Und die ist halt bloß bis 700, 800 Meter Höhe etwa reif worden. Und bis dahin hat man siedeln können. Und dann war halt nichts mehr. Man fragt sich, ja, warum haben denn die nicht schon weiter aufgebaut und gegeben? Man hat nicht leben können. Es sind keine Nahrungsmittel reif worden. Und das ist, wie Sie eh sagen, bei euch in Schwaben draußen ist das ähnlich gewesen, nur bei euch ist der Tourismus natürlich viel aktiver. Ihr habt die hohen Berg, die haben wir nicht. Aber, muss ich einschränkend sagen, unser Granitgebirge hinten, größte Erhebung der Arbeit mit knapp 1500 Meter, das war vor ungefähr 20.000 Jahren, allein noch 2.800 Meter hoch.
Das heißt, wir erwarten es schon noch, dass die Alpen kleiner werden.
Also wir werden es nicht mehr erleben, aber in ein paar tausend Jahren wird es sich verändern. Naja, der Gang der Zeit halt einfach. Ja.
Wir steigen schon ein, schön in die Geschichte vom Bayerwald mit dem gebürtigen Passauer und langjährigen Kreisheimatpfleger von Freiung Grafenau, Rupert Berndl. Habe die Ehre auf BR Heimat. Heute mit Rupert Berndl aus dem Bayerischen Wald. Rupert Berndl hat schon etliche Bücher im Battenberg-Gietl Verlag herausgebracht. Einige Kochbücher, da redet man nachher auch noch drüber. Und sein jüngstes Buch heißt Grenz- und Weiratsgeschichten aus dem Dreiländereck im Bayerischen Wald. Es geht zur einen Hälfte um Schmugglergeschichten und dann aber auch um Weiratsgeschichten. Das sind ganz spezielle Geschichten aus dem Bayerischen Wald, über die wir nachher gleich noch reden werden. Aber wie gesagt, der Rupert Berndl, da bin ich ja neugierig, muss vorher ein bisschen was preisgeben aus seiner Biografie. Und da gibt es viel zu erzählen, weil er war auch jahrzehntelang Kreisheimatpfleger. Jetzt nicht in seinem Geburtsort in der schönen Stadt Passau, sondern in dem Landkreis, wo sein langjähriger Wirkungsbereich war, am Gymnasium in Waldkirchen, im Landkreis Freiung Grafenau. Von 1974 bis 2019 waren Sie Kreisheimatpfleger, Herr Berndl. Lange Zeit.
Ja. Ja, das ist eine lange Zeit, aber ich habe es auch gar nicht so empfunden. Das ist halt einfach allerweil länger geworden, die ganze Geschichte. Ich habe es auch gern gemacht und habe dann zum Glück her noch einen Nachfolger gefunden, das ein ehemaliger Schüler auch, der das jetzt betreut. Aber ich habe die Geschichte gern gemacht. Reingekommen bin ich 1974, da war ich gerade 9 Jahre bereits in Waldkirchen da und war mittlerweile auch im Stadtrat drin und habe mich allerweil schon natürlich für Heimat und Geschichte interessiert. In München habe ich auch Kunstgeschichte mitstudieren müssen, das hat also eine Ausbildung dazu gehört, habe ich auch gern gemacht. Und das, insofern war ich da natürlich schon vorgeprägt. Als ich da reingekommen bin, habe ich mir das halt alles einmal angeschaut, was gibt es da, vor allen Dingen der Goldene Steig hat mich besonders interessiert, dieser uralte Handelsweg rüber nach Böhmen aus dem Süden über Passau. Das sind Dinge, die haben mich alleweil schon beschäftigt und da habe ich mich sehr angelegentlich befasst damit. Und irgendwann ist unser damaliger Bürgermeister auf die Idee gekommen und hat gesagt, du, wir suchen mal gerade im Landkreis einen Kreisheimabflieger und du redest alleweil über die Sachen, kannst du nicht machen. Und so bin ich jetzt dazugekommen. Ich habe dann Ja gesagt und dann bin ich vom Landrat damals angefragt worden, ob ich das denn wirklich dann machen möchte. Und haben wir dann ein Gespräch gehabt und die waren froh, dass einer die Arbeit macht, die Baugenehmigungen anschaut und so weiter. Und wenn eine Kirche renoviert wird, dann einredet und all diese Dinge, die halt zum Aufgabenbereich eines Heimatpflegers gehören, übernimmt. Und das habe ich gern gemacht. Es hat natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und das hätte alles nicht geklappt, wenn ich nicht von zu Hause unterstützt worden war und meine Frau mir den Rücken freigehalten hätte, dass ich die entsprechende Zeit dafür habe. Also das war eine ganz wertvolle Geschichte, sonst hätte es nicht klappen können.
Ihre Frau ist auch eine Passauerin,
oder? Ist auch eine gebürtige Passauerin, ja. Insofern sind die Wurzeln sehr nahe beieinander, klar. Und naja, und da habe ich die Kreisheimerpflegegeschichte halt dann übernommen und dann in Zürich Alter bereits geführt und habe mir dann gedacht, jetzt muss der langsam mal schauen, der das dann macht, bevor die Kräfte nachlassen. Ich bin zwar noch allebei fit, toi, aber trotzdem muss man rechtzeitig das machen. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich einen jungen Kollegen nie reinrede. Das war alle einmal die Wiese, bloß nicht gescheiter herreden als Alter. Das ist ganz schlimm. Also das habe ich nicht mehr und das mengen junge Leute auch nicht.
Aber natürlich mögen wir, dass solche Leute wie Sie mit Ihrer ja doch Expertise und diesem reichen Erfahrungsschatz berichten und Einblicke verschaffen und Bewusstsein schaffen für das, was Heimat unter anderem bedeutet.
Ja, natürlich. Das hört auch nicht auf. Also das beschäftigt einen zeitlebens. Das ist jetzt nicht an ein Amt gebunden, sondern das ist halt einfach im Wesen von einem Menschen, den ich einmal begründet, dass mir das ein Anliegen ist und ich mache meinen Mund nach wie vor auf, wenn ich merke, dass irgendwas vielleicht schieflaufen kann oder ich helfe mit und unterstütze dann, wenn irgendetwas Sinnvolles gemacht wird. Wir haben jetzt da zum Beispiel die Heimatdichterung des Emanens Meyerhaus wieder hergerichtet. Mittlerweile hat man natürlich auch viele Bekannte und Freunde und ein Netzwerk aufgebaut, das dann natürlich auch hilft, dass man solche Sachen in die richtige Bahn lenkt. Das ist vielleicht die Aufgabe der Alten, das mag schon sein. Aber man braucht natürlich auch, wissen Sie, ganz wesentlich das unbekümmerte Herangehen der Jungen. Wenn die Jungen schon wissen, was euch schief geht, dann machen sie es nicht. Ja. Und die Alten wissen das und lassen, also ich habe das alles so gemacht, die Jungen hinlassen an die Front, aber im Hintergrund die Fäden ziehen, im positiven Sinne.
Ja. Ja.
Und das hat sich, glaube ich, bewährt, also ein Miteinander.
Ja. Genau. Da sind Sie natürlich als Lehrer, haben wir einen speziellen Erfahrungsschatz, der ja tagtäglich mit der jungen Leute oder wo das eigene Tun tagtäglich mit jungen Leuten passiert.
Ja, und das Schöne ist, wissen Sie, wenn man Lehrer ist, man hat ja ununterbrochen das Feedback. Man weiß ja eigentlich sofort, ob man ankommt oder nicht, ob es klappt oder nicht. Gell? Das heißt gerade, ob man geeignet ist für den Job oder
ja. Nicht. Das stelle ich mir jetzt zumindest so vor. Hat da der Kunsterzieher, der Kunstlehrer vielleicht einen größeren Spielraum wie weiß ich jetzt nicht, halt Mathelehrer, Lateinlehrer, der kommt es halt drauf an, ich muss die Vokabeln kriegen, ich muss die Grammatik verstehen, ich muss die Gleichung können. Bleibt in der Kunst ein größerer Spielraum?
Ja, also ich glaube, das ist so, dass Kunst schöpferisches Tätigsein dürfen in einen Menschen eindringt. Man kommt in tiefere Schichten. Mathe oder Sprache oder Vokabeln lernen, das bleibt irgendwo an der Peripherie und geht nicht so weit. Nein, da sind halt andere Disziplinen gefordert, aber das schöpferische Tätigsein. Wissen Sie, wenn ein Kind ein Beutel zeichnet oder malt, dann ist das etwas, was bis dahin auf der Weide noch nicht existiert hat. Mhm. Das ist eine ganz neue Geschichte. Wenn es aber 4 plus 4 ist 2 rechnet, dann haben das Milliarden von Menschen vorher gemacht.
Ja.
Ja, so, das ist einfach eine andere Ebene, gell? Die den Menschen prägt und formt. Das ist, also ich habe das allebei als Menschenformer mit betrachtet. Ich wollte die jungen Leute aufs Leben vorbereiten und die schöpferischen Kräfte wecken. Ja.
Also es heißt ja nicht entweder oder. Also wir spielen ja keine Disziplin gegen die andere aus, möchte ich sagen. Nein. Aber wenn ich das so her, das könnte schon ein Plädoyer sein für, ja, wie soll ich sagen, mehr Spielraum lassen, mehr Kreativität zulassen. Ich weiß es nicht, da kommen jetzt, wird ja philosophisch gleich.
Ja, wissen Sie, darum auch mal entsetzen, wenn man jetzt gehört hat, dass man ja Stunden einsparen muss und damit Englisch und Mathe bisschen ist, ja, wo streichern Sie es? Sie streichern es zunächst einmal bei Sport und Kunst. Mhm. Weil man den Wert dieser Geschichte eben noch nicht kapiert hat. Aber ich hoffe, dass sie das wieder abwenden lässt, dass die Leute vernünftig nur sind, dass sie merken, dass diese Abbildung in Vereinigung mit allen anderen Fächern natürlich richtige Geschichte ist. Mhm. Das ist das Ganzheitliche. Mhm. Kein Fach allein kann einen Menschen bilden. Die Komplexität bei den Fächern, das ist wichtig.
Also, und wenn ihr das so sieht, das ist natürlich, kehrt auch mit zum, möchte ich sagen, zum Bild von einem Kreis Heimatpflegerei, dass er die ganze Landschaft mit all ihren Facetten, mit all dem, was da stattfindet, betreut und anschaut.
Ja, das so empfinde ich das zumindest, ja. Ganz richtig.
Was hat Ihnen die ganzen Jahre, das sind ja doch Jahrzehnte, 44, 45 Jahre, was hat Sie bei der Stange gehalten? Also wenn ich das so raushöre, missionarisch sind Sie ja nicht unterwegs, aber Sie haben ein großes Herzblut dabei, logischerweise.
Ja, wissen Sie, ein gewisser Reiz war allebei bei dem Kämpferischen bei mir.
Ach so?
Dass man es nicht geschenkt kriegt, dass man allebei um eine Sache ringen muss und kämpfen muss. Und ich habe mir da natürlich nicht nur Freunde gemacht als Heimatpfleger. Das sind verschiedene Dinge, wo gesagt hat, das kann man so nicht machen, das muss man sein lassen. Da kriegst du natürlich Feinde, das ist klar. Ich habe mich auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege angelegt. Ich habe mich mit dem Landrat und mit dem Bürgermeister natürlich immer wieder einmal auseinandersetzen müssen und habe versucht, mit Überzeugungsarbeit in die richtigen Bahnen zu lenken, die einzelnen Projekte. Also, aber das um eine Sache ringen und kämpfen, nicht aufgeben, das ist halt meine Art gewesen, ja. Mhm,
Kehrt da hinein dann auch Ihre Autorentätigkeit, Ihre schreiberische Tätigkeit, um einen anderen Verbreitungsweg noch zu finden? Oder was hat Sie da motiviert? Die jüngste Frucht Ihrer Tätigkeit ist ja dieses Büchlein Grenz- und Weihratsgeschichten. Und da kommen wir jetzt dann gleich drauf. Aber dem gehen ja etliche Bücher voraus im Battenberg-Gietl Verlag, wo es sich um Kochen dreht. Was war da der Impuls, dass Sie was so schriftlich machen?
Also insgesamt die Schreiberei hat mir eigentlich allebei schon Spaß gemacht. Ich habe halt, also wenn man das so sieht, dann muss ich sagen, es war in meiner Tätigkeit als Heimatpfleger viel Beifang dabei. Ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten, meistens interessiert haben mich die alten Leute, die so also lang zurückblicken können. Und das habe ich halt zusammentragen und aufgeschrieben. Kunterpunkt, wissen Sie alles, was wir die Zeit haben. Das habe ich mal notiert in irgendeiner Weise. Und irgendwann bin ich halt schon auf den Gedanken gekommen, ich könnte das einmal in einem Buch zusammenfassen. Ich weiß nicht, wer auf den Gedanken gekommen ist. Irgendwann hat einmal ein Verlag angerufen und gesagt, das könnte man doch eigentlich einmal als Buch rausgeben. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich das erste Buch geschrieben über den Goldenen Steig. Das, und dann hat sich das verselbstständigt und irgendwie habe ich dann halt diese Sachen, die ich zusammentrage, habe halt gesichtet nach bestimmten Gesichtspunkten, so eben auch, wie Sie gesagt haben, mit der Kocherei, das ist eine eigenartige Geschichte, wissen Sie das? Ich habe allerweil viel zu tun gehabt mit Archiven. Und wir haben natürlich ein Landkreisarchiv, wir haben in der Stadt ein tolles Archiv, das irgendwie gut betreut wurde und wird. Und irgendwann hat mich da einmal der Archivar angerufen und gesagt, wir haben ein altes Kochbuch gekriegt, handgeschrieben, ja, noch hat sich herausgestellt, 873 Seiten, hat er gesagt, und ich tue mich so schwer beim Lesen, ich kann vieles nicht entziffern. Das ist geschrieben worden von Köchinnen unterschiedlicher Art, stammt dort aus einem Waldkirchner Wirtshaus, und da sind die Köchinnen haben natürlich im Laufe der Zeit zwischen 1835 und etwa 1895 sind die Einträge, da kommen natürlich viele Köchinnen vor. Und jede hat anders geschrieben und meistens haben sie nicht gescheit schreiben können, weil die schulische Ausbildung nicht entsprechend war. Also es war mühselig, das zu entziffern, aber ich habe es ganz transkribiert, die ganze Geschichte, und habe eigentlich zunächst einmal mit Kochen überhaupt nichts im Sinn gehabt. Meine Frau kocht sehr gut, ich habe nie einen Kocher brauchen. Ich kann schon ein bisschen was auch. Ich kann Knödel und kann Strudel machen und so weiter. Aber es hat mich dann als Heimatpfleger gefesselt, was die aufgeschrieben haben. Aha. Mich hat dann interessiert, was haben denn die gekocht? Was waren das für Speisen? Was kann man für Schlüsse ziehen? Was ist hauptsächlich angebaut worden? Wo, in welcher Gegend, in welcher Höhe hat man dann noch dieses oder jenes kochen können? Wenn es viel Fleisch gegeben hat, war das für mich ein Wink. Da hat es viel Viecher gegeben. Wenn viel Kartoffeln da waren, dann war das ein Zeichen, dass eine arme Zeit da war. Und so habe ich halt Schlüsse ziehen können aus diesen Kochbüchern auf das soziale Gefüge und das Leben der Menschen her. Und das hat mich interessiert.
So schließt sich praktisch der Kreis wiederum vom Kulinarischen zum Kreis Heimatpfleger, der das dann ja sozial oder gesellschaftlich verortet. Jetzt schaue ich auf die Uhr, 11:01. Herr Berndl, über die Kochbücher und alle weiteren Früchte Ihrer kreisheimatpflegerischen Tätigkeit reden wir in der nächsten Stunde. Rupert Berndl bei uns zu Gast, den habe ich die Ehre. Schön, dass Sie da sind.
Prima, freut mich auch.
BR Heimat, habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ja, spannende, dramatische, kuriose, heitere Geschichten aus dem Dreiländereck. So steht's drüber über dem neuen Buch von Rupert Berndl aus dem Bayerischen Wald. Grenz- und Weihratsgeschichten aus dem Dreiländereck im Bayerischen Wald. Darüber reden wir in dieser Stunde. Bisher hat uns der langjährige Kreisheimatpfleger von Freiung Grafenau schon ein bisschen in sein Leben, in seine Tätigkeit mitgenommen. Als Kunsterzieher, als Lehrer. Er hat auch noch ein bisschen was zu erzählen über seine Tätigkeit als Dozent für Glasmalerei. Auch so ist er unterwegs gewesen. Er ist natürlich auch politisch unterwegs gewesen, als Stadtrat und im Kreistag. Ein gebürtiger Passauer, bei mir verbunden, das ist der Rupert Berndl. Jetzt seit vielen Jahren zu Hause in Waldkirchen, wo er als Kunstlehrer viele, viele Jahre gewirkt hat und jahrzehntelang auch als Kreisheimatpfleger. Und dann, wie wir gerade gehört haben in der letzten Stunde, zum Bücherschreiben gekommen ist. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Und so ging es dann mit Kochbüchern los. Und Sie haben uns gerade erzählt, was ich sehr spannend finde, dass man natürlich über die Rezepte nicht nur was vom Gericht selbst erfährt und zur Zubereitung, sondern was für Zutaten verwendet werden, was dann wiederum Aussagekraft hat über das, was angebaut wurde und was die Leute überhaupt zum Wirtschaften damals gehabt haben.
Ja, also ist bei diesen Kochbüchern, die ich da geschrieben habe, da geht es natürlich nicht nur um Rezepte, sondern ich habe das, was ich da rauslesen habe können, natürlich auch zusammengefasst und über das Leben der Menschen in der jeweiligen Zeit geschrieben. Und das beginnt zunächst einmal so, als das Kochbuch geschrieben worden ist, die ersten Einträge waren so zwischen 1830 und 1835 wohl. Wie haben die Menschen in der Zeit um 1830 bis 1850 ungefähr gelebt? Das Buch heißt Brennsuppen und Erdäpfel, weil das halt zur täglichen Nahrung wesentlich dazugehört hat. Und da sind jetzt die Rezepte zusammengetragen, die in der Zeit in dem Kochbuch aufgeschrieben worden sind. Und nebenbei, also im Vorspann sozusagen, schildere ich das Leben. Wie haben die gelebt? Wie haben die Häuser ausgeschaut? Was haben sie für Werkzeuge gehabt? Wo waren die Schwierigkeiten? Wie war das soziale Gefüge? Wie sind die Menschen miteinander umgegangen? Wie hat es ihnen gegangen? Hat es ihnen schlecht gegangen? Waren sie gut? Das zweite Buch war dann Kartoffelsterz und Holerkoch. Die schließt dann an. Das geht also bis ungefähr 1870, also die Franzosenkriege. Wie hat sich das ausgewirkt? Da hat man gemerkt, dass die Speisenfolge schon ein bisschen raffinierter worden ist. Mhm. Das war für mich auch interessant. Die Köchinnen, die da an diesem Gasthof Meindl in Waldkirchen das Buch fortgeschrieben haben, die waren begehrt. Die sind abgeworben worden. Da sind die Leute nach Passau gefahren und haben geschaut, dass sie eine gute Küche kriegen und haben einfach mehr geboten als Lohn. Die haben gut verdient. Müssen Sie sich vorstellen, ungefähr so wie ein Fußballspieler halt auch. Wenn man nicht gut Fußball spielt, dann wird man den ab und sowas mit Küchen.
Ja.
Weißt du, die Eisenbahn ist zu uns erst reingekommen Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die Zeit vorher ist ja immer schon bei uns auch gekocht worden. Da sind die Leute bis vor Straubing mit Kutschen nach Waldkirchen gefahren.
Vom reichen Gäuboden fahren sie ja bis in den Wald rein.
So bekannt war da zeitweise die Kochkunst. Heute, das waren alles irgendwelche Haubenküchen und Sterneküchen. Also ist eine interessante Geschichte gewesen natürlich. Also die haben ja, und ich habe auch da unterschieden, die arme Leuteküche, die bäuerliche Küche und die bürgerliche Küche. Aber die bürgerliche Küche, die war so raffiniert und ausgefeilt im 19. Jahrhundert. Ich habe da Dinge entdeckt, Küchen, die in Passau gelernt haben und tätig waren und dann noch bei Kirchen abgeworben worden sind. Da hat es Menüs gegeben mit 18 Gängen. Das bringt man auch vor mir gar nicht rein. Das waren blöd, schon lauter kleine Batzerl, aber halt raffinierte Geschichten. Gell?
Aha.
Also auch ganz fremdartige Dinge, aber schon meistens Sachen, die da heimisch waren. Da hat es auch Fisch und Krebse gegeben, die man besonders zubereitet hat. Also eine raffinierte Küche, gell?
Ja, aber natürlich auch immer dem geschuldet, was man, oder dem Rechnung tragend, was man halt vor Ort findet. Man hat ja jetzt keine Banane mit rein da können, oder eine Orange oder eine Kiwi oder was weiß ich.
Ja, da taten sie einen Täuschen. die haben auch Südfrüchte gehabt. Da war der Handelsweg. Da war der Handelsweg aus dem Süden heraus nach Passau über den Goldenen Steig.
Ach, der Goldene Steig, vergessen.
Der war bekannt. Wissen Sie, man hat ja Tuche und wertvolle Stoffe, aber eben auch Weine und Südfrüchte aus Italien rauftransportiert bis nach Böhmen, nein, bis nach Prag ist das gehandelt worden. Und der Weg ist durch Waldkirchen gegangen. Also hat man da durchaus auf Orangen und Zitronen, naja gut, Kiwi und solche Sachen hat es nicht gegeben. Aber wenn wir heute verwöhnt sind, aber so raffinierte Sachen, die hat es da schon gegeben.
Mhm.
Also die man aus Italien gekannt hat damals.
Also ich finde, also vielleicht gehe ich zu sehr von mir aus, aber dann besteht nach wie vor ein bisschen Aufklärungsbedarf. Vielleicht ist es auch ich als so Nachkriegskind, diese Geschichte und die Sichtweise, der Bayerische Wald als so am Rand und dann war da der eiserne Vorhang und dann ja, Tschechien, Böhmen abgeschnitten, durchtrennt. Aber obwohl der Bayerische Wald jetzt nicht super reich war, ja doch, eigentlich, es hat es ja immer, Handel hat es immer gegeben, den Stein hat es gegeben, den Granit, wenn ich in Hauzenberg denke, ihr habt ja doch da ein Museum sogar zum Granit und so.
Richtig, ja.
Und die Glasbläser, also dieses Bild von so einem ärmlichen oder ärmeren Bayerischen Wald, das stimmt doch so nicht, oder?
Nein, das stimmt über die Jahrhunderte hinweg nicht. Aber Sie haben es schon ein bisschen angedeutet mit dem Wort eiserner Vorhang, was am Bayerischen Wald am meisten zugesetzt hat, in seiner Entwicklung zurückgeworfen hat, weit, das war natürlich die Schließung der Grenzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen war das natürlich, die Unruhen ab 1914 waren natürlich schon ausschlaggebend. Aber dann her nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir ja im Bayerischen Wald mit dem Rücken zur Wand leben müssen. Gell? Also das hat dann den tiefsten Einschnitt gegeben und hat dann zurückgeworfen. Was war die Folge? Die Leute haben alle weg müssen. Die haben dann irgendwo Arbeit gesucht im Rheinland draußen. Von uns sind viele rausgegangen nach dem Krieg in die Bergwerke im Westen draußen. Mhm. Oder sind auch nach München gegangen und haben sich dort verdingt. Aber das ist wirklich ärmlicher geworden nach dem Krieg. Das hat einen ganz tiefen Einschnitt gegeben. Und nur ganz langsam hat sich der Bayerische Wald wieder erholt und ist wieder auf Vordermann gekommen. So wie man jetzt natürlich auch sagt, jetzt liegen wir im Herzen Europas. Hoffen wir, dass es so bleibt. Mhm,
ja. Ja, wirklich. Helfen Sie mir drauf, das nehme ich mir jetzt so raus, als Allgäuer bin ich dann nicht so vertraut. Ich habe im Kopf, man sagt der Bayerische Wald und dann gibt es den Begriff Böhmerwald und dann habe ich gelesen, eigentlich ist es eins, man sagt, und dann geht's, das setzt sich ja fort, dieser Höhenzug in den Oberpfälzer Wald. Wie sieht man das vor Ort? Wie bezeichnen Sie das?
Also der Begriff Bayerischer Wald hat sich natürlich eingebürgert, der ist gang und gäbe. Aber eigentlich der geografische Begriff für den Böhmerwald und den Bayerischen Wald, wie man halt bezeichnet, ist insgesamt Böhmerwald.
Aha.
Und dann hat sich halt allmählich der Begriff Bayerischer Wald, der hängt natürlich mit den Schließen der Grenzen ganz eng zusammen, hat sich der Begriff Bayerischer Wald immer mehr durchgesetzt und ist halt jetzt eine Tatsache. Also halt heißt es halt Bayerischer Wald, man unterscheidet Bayerischer Wald und Böhmerwald ist drüber halb der Grenze sozusagen. Aber ursprünglich war das einfach eine Einheit. Gell? Geografisch, das hängt mit dem Boden zusammen. Geografisch, das Gestein, Granitgestein und die Höhenzüge, die ja auf die Grenzen keine Rücksicht nehmen, die sich drüben und drüben genauso erstrecken und gleich sind, das hat ja den Begriff Böhmerwald geprägt. Also sachlich richtig war, muss ich dazu sagen, der Begriff Böhmerwald. Aber Bayerischer Wald ist halt heute üblich, ja.
Das finde ich jetzt kommen wir, finde ich, können wir den Schwenk machen zu Ihrem jüngsten Buch. Auch wenn es geografisch eine Einheit ist, trotzdem, wir haben eine interessante Mischung in diesem Landstrich. Böhmen, Bayern und dann das Österreichische. Also man darf es dann schon als Dreiländereck bezeichnen. Da, wo Sie sind, so um den Dreisessel rum und dieses Hauzenberg haben wir vorhin schon angesprochen, Passau natürlich auch scharf an der Grenze.
Ja, ja, das ist schon richtig. Also ich muss jetzt einmal kurz zurückschwenken zu der Kocherei. Das hat zum Beispiel auch das Kochen sehr stark beeinflusst, weil wir halt die Einflüsse aus dem Böhmischen und aus dem Österreichischen gehabt haben und das Bayerische zusammen. Das ist eine eigenständige Küche bei uns gewesen. Da gibt es also Rezepte, die ganz eigenartig sind. Das hängt natürlich mit dem zusammen, dass man gesagt hat, wir nehmen das aus dem Böhmischen mit rüber und dann war der Küchen wieder da, das aus dem Österreichischen gekommen und hat das mit rübergebracht und so haben sie halt Schmankerl eingebürgert, die alle aber irgendwo auch noch die Fäden bis nach Böhmen und nach Österreich und Bayern rein haben. Also eine besondere Art der Kocherei natürlich, die beeinflusst ist von allen drei Ländern.
Sie haben aber, also man müsste natürlich über Ihre anderen Bücher jetzt da ausgiebig noch ratschen, aber das Dreiländereck und die Geschichten draus war natürlich maßgeblich dazu da, um Ihr neues Buch sozusagen zu speisen. Und es heißt ja dann auch dezidiert Grenz- und Weihratsgeschichten aus dem Dreiländereck im Bayerischen Wald. Es ist zweigeteilt. Zum einen Schmugglergeschichten, kann man sagen. Das sind 160 Seiten, 80 Seiten in ganz spannende. Ich habe mit viel Vergnügen und Interesse das Buch gelesen. Und die zweite Hälfte dann mit den Weihratsgeschichten. Auch ganz was Eigenes aus dem Bayerischen Wald, da erfahren wir gleich mehr dazu. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ich bin verbunden in Waldkirchen im Bayerischen Wald mit dem Rupert Berndl. Und Herr Berndl, das waren jetzt gerade die Bodenmeiser Horgartensänger mit einer Ari. Wenn ich so her, ich würde ja sagen, es ist ein Jodler, aber die Bayerwälder haben da diesen eigenen Begriff dafür.
Ja, das stimmt. Also das ist vergleichbar mit dem urbayerischen Jodeln. Also eine ganz ähnliche Geschichte, ist aber beeinflusst ganz stark aus dem Österreichischen raus. Aber das, also diese Jodler, sage ich jetzt einmal, diese Jodler im Bayerischen Wald bezeichnet man in der Mundart bei uns als Ari. Kommt von Arie.
Wenn man es jetzt geschrieben sieht, der täte man es auch glatt falsch aussprechen. Eine wunderbare Ari haben wir gerade gehört. Genau. Herr Berndl, spannende, dramatische, kuriose, heitere Geschichten aus dem Dreiländereck. Ihr neues Büchlein, Buch, liegt gut in der Hand. Wie sagt man so schön? Hardcover, also richtiges ja. Buch. Grenz- und Weihratsgeschichten. Was war der Grund, dass Sie nach den Kochbüchern auf dieses Buch kommen oder das, die Geschichte und was Ihre Heimat betrifft, so zusammenfassen?
Also was mich allebei schon beschäftigt hat da hinten bei uns, war halt die Grenze. Ich bin ja als gebürtiger Passauer, wenn man so will, direkt an der Grenze zu Österreich aufgewachsen. Wir haben Verbindungen darüber gehabt, haben wir da Klassenkameraden gehabt, die drüben gewohnt haben und so weiter. Also war mir der Begriff der Grenze nicht fremd. Aber da herin im Bayerischen Wald, in unserem Bereich, Waldkirchen und noch weiter hinter, da war das ein tragendes Element, weil wir die Grenze nicht nur nach Österreich gehabt haben, sondern auch nach Böhmen oder in meinem Aufwachsen dann her nach Tschechien. Die Grenze, die da ganz zu war. Also das war, wir haben immer mit dem Rücken zur Wand gelebt und immer Probleme gehabt mit Grenzen. Es waren allerlei Besonderheiten und das hat mich als Heimatpfleger natürlich besonders beschäftigt und so habe ich halt allerlei bei den alten Leuten vor allen Dingen nachgefragt, wie das früher war, was sie für Erlebnisse gehabt haben, wie sie die Grenze empfunden haben, wie sie mit der Grenze gelebt haben, vor allen Dingen in den Bereichen, die da hinten irgendwo tatsächlich rund ums Dreiländereck waren. Da sind mir dann von den alten Leuten viele Geschichten erzählt worden. Geschichten, die einfach zu tun gehabt haben mit Schmugglerei und irgendwann sind natürlich auch, oder wieder, ich weiß nicht, so eine Art Gespenstergeschichten aufgetaucht. Die Leute haben dann, wenn ich nach dem Schmuggeln gefragt habe, haben wir dann so die einzelnen Schmuggelgeschichten erzählt, aber haben dann gleich geschwenkt, dass da seltsame Sachen auch passiert sind, dass er verschwunden sind und nie mehr aufgetaucht sind. Und das ist aber weiter erzählt worden in den Familien und die habe ich mir zum Großteil halt einfach stichwortartig aufgeschrieben, habe da eigentlich nicht so viel Wert drauf gelegt und irgendwann haben wir gedacht, eigentlich könnte man diese eigenartigen Geschichten, die man sich nicht erklären hat, können wir zusammenfassen. Also, wenn bei uns umgeht oder Gespenst wird, dann spricht man von Weihratzen. Mhm. Das ist Mundart. Mhm. Und diese
Geschichten habe ich
auch die Adressen von denen gehabt, die wir dieser Zeit haben. Dann bin ich nachträglich, erst vor 4, 5, 6 Jahren, bin ich da hingefahren und habe mir die Leute gesucht. Leider waren die meisten schon gestorben, weil ich habe ja gesammelt seit 1974, das waren damals schon alte Leute. Können Sie sich vorstellen, dass ich nicht mehr viel angetroffen habe. Und die, die noch gibt haben, die haben wir halt dann, und noch geistig fit waren, die haben wir halt dann erzählt. Die haben wir das dann, und die habe ich zusammengetragen und aufgeschrieben und halt formuliert in der Sprache, die man heute halt auch versteht. Und eine Auswahl davon ist halt in dem Buch jetzt drin. Mhm,
Sie scheuen sich aber auch nicht, oder ich habe es fast, finde es ein bisschen mutig, Sie scheuen sich nicht, eben auch diese Geschichten da mit Neid zu nehmen, die ja auch an der Grenze sind, wo man sagt, ist da was Übersinnliches dabei oder kommt es aus, ja, woher kommt's? Mir fällt jetzt gerade ein, man kann ja, ich greife jetzt wahllos ein bisschen rum im Buch, aber eine Geschichte, wo der, war's der Bruder, der gestorben ist und an ganz verschiedenen Orten, zwei verschiedenen Orten weit weg, passieren zwei Dinge, wo bemerkt wird, dass der Todeszeitpunkt eingetreten ist.
Ja, also das sind Erzählungen, diese Geschichte habe ich zum Beispiel erfahren, so komisch es klingt, während einem Aufenthalt in einem Krankenhaus. Da war einer bei mir heringegangen, also ein älterer Mann aus der Gegend, der mir dann, mein Mann hat da über dieses und jenes geredet, der hat mir dann diese Geschichte erzählt, weil sein Bruder gestorben ist, da ist bei ihm am Schreibtisch irgendwas runtergefallen und weggekullert, aber er hat nichts gefunden. Keine Kugel, kein nichts, kein Stift, nichts gefunden, er hat es nicht erklären können, er hat nichts drauf gegeben. Und dann hat seine Mutter hat dann später erzählt, ihr ist Ähnliches passiert. Zum selben Zeitpunkt ist bei ihr draußen am Fensterbrett ein Kratzen zu hören gewesen. So wie wenn man hat erzählt, so wie man mit einem Stahlbirschen über ein Kupferblech drüber reiben würde, einige Zeit. Naja, die haben später dann diese Dinge erst erfahren, wie sie es mitgekriegt haben, dass sein Bruder, also der Sohn, der zweite Sohn von der Frau, zum selben Zeitpunkt gestorben ist, als die Beobachtungen gemacht worden sind. Also solche Sachen, das ist jetzt nur eine dieser Geschichten. Ich habe also exemplarisch für ähnliche Begebenheiten habe ich mal eine Geschichte raus. Und das war jetzt zum Beispiel eine, wo man dann später festgestellt hat, dass an verschiedenen Orten zum Todeszeitpunkt Wahrnehmungen waren. Ich habe mir allerweil geweigert gegen diese Dinge. Ich bin ja selber also ein großer Skeptiker und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich glaube an die Sachen nicht. Aber ich habe halt dann Erlebnisse, nein, die man mir selber zu schaffen machen, wo ich dann sage, ich habe da Erlebnisse gehabt bei mir selbst oder in der Familie, die nach wie vor nicht für mich nicht erklärbar sind, wo ich dann sage, ja, wie kann nicht sowas eigentlich passiert sein? Ich weigere mich nach wie vor an eine Zwischenwelt zu glauben, aber ich habe halt einfach keine Erklärung dafür. Und ich verstehe auch Leute, die dann sagen, da gibt's irgendwas. Ich verstehe das schon. Aber ich muss ja deswegen nicht glauben, die ganze
Geschichte. Ja, mag es sein, dass, sage ich mal, so ein Naturraum, der Bayerwald, ist ja doch sehr geprägt von Landschaft, von Natur, wie wir in vielen anderen Landstrichen auch in unserem großen Deutschland, finde ich. Also es gibt, die Städte kommen immer so, finde ich, dominanter her und prägend und so lebt man. Aber das stimmt ja meines Erachtens nicht so wirklich, weil es gibt ein Leben außerhalb der Stadt nicht. Umsonst fahren auch die Städter gern immer wieder mal raus. Oder weil man könnte es sich vielleicht in der Stadt auch schöner machen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber der hat so einen Raum wie der Bayerwald, macht der vielleicht andere Sensibilitäten oder verkläre ich da jetzt was?
Na, das ist schon so, wie Sie sagen. Aber das sind eigentlich natürliche Auslöser. Ich denke mal, alle die alten Häuser, die waren bei uns aus Holz gebaut. Holz, sagt man, arbeitet immer. Das heißt, wenn es feucht ist oder heiß ist oder trocken ist oder nass wird, dann dehnt sich das Holz aus oder zirkt sich zusammen und da gibt es Geräusche. Und viele dieser Geräusche hat man sich halt einfach nicht erklären können und hat halt dann schnell einmal den Begriff Geistern eingeführt. Also da ist man, also die Sachen habe ich alle, die habe ich sowieso sofort zur Seite gelegt. Aber die Sachen, die ein bisschen eigenartig waren, wenn man wirklich sagt, das kann man sich nicht erklären, die haben mich interessiert. Wissen Sie, da schließt sich bei mir der Kreis wieder mit dem Heimatpfleger. Bei uns im Bayerischen Wald gibt es sogenannte Schratzelgänge. Das sind unterirdische Gänge, die nach keinem Prinzip angelegt sind. Die bewegen sich meistens zwischen 1 Meter und 3 Meter unter der Oberfläche in der Verwitterungsschicht des Granit. Das hat man mit Hacken gut bearbeiten können und ist verhältnismäßig rasch vorwärts gekommen. Diese unterirdischen Gänge, der Fachausdruck dafür ist Erdstall. Mhm. Diese Erdstelle, oder wie es bei uns heißt, Schratzelgänge, die sind ja eben noch nicht ganz erforscht. Die sind meistens irgendwo, wo man gar nicht vermuten würde, dass da irgendwie ein Gang unten wäre. Ich habe es zum Beispiel erlebt, dass mitten in einer Wiese an einem leicht geneigten Hang ein Bulldog einbricht und absackt, 2 Meter tief in der Erde verschwindet. Und dann stellt sich raus, da ist ein Hohlraum gewesen und da gingen unterirdische Gänge weg. Was ich rausgebracht habe, war, dass diese Gänge immer unter den ersten Hausnummern von einem Ort waren, also auf die früheste Besiedelung zurückgingen. Mhm. Und wenn die irgendwo in der Prärie, in der freien Prärie entdeckt werden, durch das, was einbricht oder so, dann ist das ein Hinweis, dass da früher mal ein Haus gestanden ist. Aber das ist vergangen, das war aus Holz, da hat sich nichts mehr bewahrt. Das Erstaunliche ist, diese unterirdischen Gänge sind absolut samt und sonders fundlos. Man findet drin nichts. Mhm. Also es ist kein Versteck gewesen für irgendetwas.
Ach so, dass man sich was gehortet hätte, um irgendwas zu überdauern oder abzuwarten? Nein.
Dann war mal die Hypothese, das könnte mit dem 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert zusammenhängen, dass die Leute, die Schweden eingedrungen sind und die Österreicher von der anderen Seite, dass die Leute da unten sich Verstecke gegraben hätten.
Und jetzt steht auch wieder unsere Verbindung in den Bayerwald nach Waldkirchen zum Rupert Berndl. Herr Berndl, Ihr Büchlein Grenz- und Weihratsgeschichten aus dem Dreiländereck im Bayerischen Wald. Ein interessantes Buch, ein amüsantes Buch, ein spannendes Buch, möchte ich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Lobhudelei, aber es hat mich tatsächlich sehr gepackt, weil es so schön geschrieben ist. Und obwohl die erste Hälfte ja sich mehr oder weniger nur um ein Thema dreht, aber das in ganz vielen Facetten, und das ist das Schmuggeln. Also, und Schmuggeln kommt ja, finde ich, eher ein bisschen harmlos daher, der Begriff. Denn Sie schildern es aber auch, dass die Sache bei allem Schmunzeln, was in den Geschichten auch rauskommt, so harmlos ist das Schmuggeln natürlich nicht.
Ja, das war damals in der Zeit, also ich spreche jetzt einmal die Zeit vor 1900 und bis zum Ersten Weltkrieg an, war eine ganz wilde Geschichte eigentlich. Also das war keine friedliche Angelegenheit. Man sagte, Schmuggeln, naja, das ist also ein Kavaliersdelikt und so weiter. Aber das war damals ein Wirtschaftsfaktor bei uns. Das darf man nicht vergessen, im Bayerischen Wald, gerade da im Dreiländereck hinten, da war das Leben halt einfach schwierig. Es hat einfach keine Arbeit gegeben. Es hat viele Kinder gegeben, es hat viele Leute gegeben, die wir ernähren haben müssen, aber es hat zu wenig Arbeit gegeben. Der Forst hat ein bisschen was gebracht. Es hat wenige, ganz wenige Sägewerke gegeben, die sind erst gekommen, wie die Eisenbahn reingekommen ist. In den Steinbrüchen hat es auch nicht viel Arbeit gegeben, nur das, was man halt zum Hausbauen so braucht hat. Also mit anderen Worten, außer Landwirtschaft, die die Familie über Wasser halten sollte, hat es im Prinzip kaum Verdienstmöglichkeiten gegeben. So ist es klar, dass die Leute sich irgendeinen Nebenerwerb, damit sie überleben können, suchen haben müssen. Mhm. Also die Väter, die waren verantwortlich für eine Familie und als sie dann herausgestellt hat, dass man mit dem Schmuggel Geld verdienen kann, war eigentlich klar, dass viele Leute auf diesen, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, Erwerbszweigen mit umgestiegen sind. Das waren oft kreuzbrave Männer. Aber die haben, damit sie Geld angebracht haben, halt zu der Schmugglerei gegriffen. Besonders interessant war die Schmugglerei von Sacharin. Das ist
das hat mich sehr verwundert, dass das überhaupt eine Bedeutung gehabt hat. Aber Sie schildern es ja, Sie dröseln es ja auf. Das hat seine Geschichte und seine Hintergründe.
Ja, das war ein Politikum eigentlich gewesen zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland, kann man sagen. Ich muss dazu sagen, ursprünglich war es ja so, dass man zum Süßen von Speisen und allem Möglichen ausschließlich Honig hat.
Honig, ja.
Dann sind irgendwann einmal die Leute draufgekommen, man kann dann Zucker aus fernen Ländern einführen. Das war schon im beginnenden Neuzeit, Ende des Mittelalters war das schon, dass man Zucker aus Zuckerrohr gewonnen, aus Südamerika eingeführt hat. Aber das war halt nur ganz wenig und infolgedessen so unerschwinglich teuer, dass sich das ein normaler Bürger nicht leisten hat können. Die Fürstenhäuser, ja, die haben dann Zucker gehabt. Jetzt ist irgendwann so um 1800 zum ersten Mal taucht es auf, dass man aus einer bestimmten Rübenart
genau, die Zucker
gewinnen kann. Und dann hat man diese Zuckerrüben durch Züchtungen verfeinert und so um 1850 herum war die Gewinnung von Zucker aus Zuckerrüben so verbreitet, dass viele Bauern in der Gegend, im Rottal draußen vor allen Dingen, nur noch Zuckerrüben angebaut haben, das machen sie heute auch noch, und es sind auch Zuckerfabriken entstanden. Deutschland hat sich spezialisiert darauf. Und Deutschland ist, das kann man kaum glauben, der größte Produzent von Zucker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewesen.
Tatsächlich?
Und hat, die Steuereinnahmen waren natürlich enorm. Der Staat war angewiesen auf diese Zuckereinnahme, Steuereinnahmen auf den Zucker, wenn das in die Länder geliefert worden ist. Und jetzt plötzlich taucht ein chemisches Produkt auf, das Saccharin. Man kann sagen Süßstoff, darf man halt sagen. Wir halt auch ähnlich kleine Tabletten, ein Vielfaches, ungefähr das 20-fache damals von der Süßkraft des Zuckers. Es steckt in den Tabletten drin und natürlich hat man sie darum gerissen, weil jetzt hätte man die Steuern umgehen können. Das war natürlich für die bayerische und deutsche Industrie, aber vor allen Dingen für die Politiker war das eine Katastrophe, weil die Steuereinnahmen weggebrochen waren. Der Hauptproduzent war die Schweiz. Die Schweiz haben allerweil schon einen Zucker billig gehalten, damit sie eine Schokoladenfabriken unterstützen. Und dann haben die eben zunächst auf die Saccharin überhaupt keine Steuer erhoben. Das hat natürlich bewirkt, dass man schnell gemerkt hat, wenn man das Saccharin in Tablettenform über die Grenzen schmuggelt, dann hat man hier das 10- bis 20-fache an Süßkraft. Da sind natürlich alle interessiert gewesen, die mit Zucker irgendwo zum Tor gehabt haben. Also ist dann rausgekommen, wenn man den Zucker heimlich über die Grenze bringt, dann kann man einen großen Gewinn erzielen. Natürlich hat die Politik, der Zoll, die Grenze, das ist sofort erfasst. Es war strengstens verboten, Saccharin aus der Schweiz darüber zu bringen oder nach Deutschland oder nach Österreich zu bringen. Infolgedessen hat man diese Saccharin-Transporte verboten. Saccharin einzuführen in Deutschland war schlichtweg verboten. Und das hat natürlich jetzt die Leute auf den Plan gerufen. Jetzt hat man gemerkt, ja, der Gewinn von der Schweiz nach Deutschland ist schon beträchtlich. Aber in Böhmen drüben oder in Österreich drüben, da zahlen die für die Sacherin noch viel, viel mehr. Müssen Sie sich das vorstellen, für einen Rucksack voll Sacharin-Tabletten mit ungefähr 20 bis 30 Kilogramm Gewicht hat man, wenn man es von der Schweiz geholt hat, selber durch Deutschland transportiert hat und dann über die Grenze nach Böhmen getragen hat und dort an einen Hehler verkauft hat, hat man so viel Geld gekriegt, dass man 2 Ochsen und ein Kalb dafür gekriegt hat. Das war natürlich ein ungeheurer Gewinn.
Ja.
Und das hat die Leute natürlich dazu getrieben, dass da alle möglichen Tricks sich ausgedacht haben, dass das Zeug über die Grenze bringen. Und das ist dann das Amüsante, auf welche Tricks die kommen.
Ja gut, der Mensch ist findig, immer.
Ja, freilich, dass sie extra Kleidung genäht haben und in doppelte Böden in die Koffer haben sie drin gehabt und alle möglichen Tricks haben sie erfahren. Da spielt jetzt die Eisenbahn auch wieder eine große Rolle dabei. Die Eisenbahn war zunächst geplant nur als Mittel, um Güter zu transportieren. Erst später hat man gemerkt, es ist eigentlich ganz einträglich, wenn man Personen transportiert. Also hat man Personenwegen gemacht. Im nächsten Schritt hat man gemerkt, der Transport von Menschen mit Riesengepäck ist schwierig. Es ist einfacher, wenn man Güter, Gepäck oder Kisten und Schachteln in München, sage ich jetzt, auf der Bahnstation aufgibt. Die Bahnbediensteten stehen da.
Ah, Zapperlot. Schade, mitten nein reißt die Verbindung ab. Das ist BR Heimat, der Vormittagsratsch. Habe die Ehre und ich bin verbunden mit dem Rupert Berndl in Waldkirchen im Bayerischen Wald. Und wir reden über sein Büchlein, neu erschienen im Battenberg-Gietl Verlag, Grenz- und Weiratsgeschichten aus dem Dreiländereck im Bayerischen Wald. 2 große Themenblöcke sind da drin. Weiratsgeschichten, haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, unerklärliche Geschehnisse. Und der erste Teil nimmt dann breiten Raum ein mit Schmugglergeschichten, weil halt in dem Dreiländereck die Schmuggelei lukrativ war. Wir haben es gerade schon angesprochen, es klingt ein bisschen harmlos, aber es war natürlich schon ein beinhartes Geschäft. Und eigentlich muss man es ja verurteilen. Also ich finde das interessant, man redet so drüber und spricht über die Praktiken und die Tricks und die Kniffe. Aber eigentlich bleibt doch nichts zu sagen, finde jetzt ich, als zu sagen, Leute, das ist ja Schmarrn, das tut man nicht. Aber trotzdem passiert es. Aber es passiert mit vielen Dingen so.
Naja, es ist so, dass die Schmuggerei ist einfach eine kriminelle Handlung. Das ist einfach strafbar. Also das Verharmlosen darf man die Sache natürlich nicht, das ist schon klar. Mhm.
Aber trotz alledem muss ich sagen, in der Rückschau, es liest sich, Sie haben es wunderbar geschrieben und es liest sich sehr unterhaltsam, vergnüglich und informativ. Um jetzt vielleicht zum Schluss noch, weil ich auf die Uhr schaue, die letzte Geschichte aus ihrem ersten Block im Buch anzusprechen. Da geht es um den Gmorstier. Und das betrifft eine Sache, die in ganz Bayern zu der Zeit relevant war und viele Leute nervt, gekränkt und alles Mögliche hat und bis heute teilweise Nachwirkungen hat. Das ist die Gebietsreform oder diese Neustrukturierung in der Anfang der 70er Jahre.
Ja, das war die Gebietsreform, die natürlich sich im Bayerischen Wald auch stark bemerkbar gemacht hat. Die bayerische Staatsregierung war der Ansicht, denke ich mal, auch der richtigen Ansicht, dass man die vielen, vielen 1000 kleinen Gemeinden zusammenfasst zu größeren Gemeinden, weil die Verwaltung halt einfach einfacher wird. Hat man gemeint, in Wirklichkeit ist der Bürokratieaufbau eigentlich nicht recht viel weniger geworden. Auf jeden Fall war das eine interessante Geschichte, diese Gebietsreform. Und da hat man dann versucht, die Grenzen der Gemeinden neu zu strukturieren. Und da hat es bei uns in Waldkirchen auch eine kleine Gemeinden gegeben, die dann in Waldkirchen im größeren Verbund aufgegangen sind. Und die alten Gemeinderäte von diesen kleinen Landgemeinden, die waren da meistens sehr unangenehm berührt. Die wollten das überhaupt nicht haben. Die Eigenständigkeit aufgeben von der Gemeinde war natürlich allebei ein herber Verlust. Also hat man geschaut, was kann man bei dieser Einheirat in eine größere Gemeinde alles auf seine Seiten ziehen, wie kann es besser werden. Und da habe ich ein Beispiel rausgegriffen. Da hat es eine kleine Landgemeinde bei uns da gegeben. Die haben einen sogenannten Mohrstier gehabt. Die Gemeinde hat einen, kleine Gemeinde hat einen Stier finanziert und durchgefüttert und hat, und dieser Stier hat nur die Aufgabe gehabt, halt die Kühe von den Bauern zu decken, dass wieder neue Kälber entstanden sind. Und der Mohrstier, der sollte verkauft werden in Straubing drum bei einem Viehmarkt. Und der Gewinn würde dann als Heiratsgut sozusagen nach Waldkirchen fließen. Das hat den Bauern überhaupt nicht passt. Jetzt haben sie den Mohrstier zusammenpackelt, sind mit ihm nach Straubing gefahren und haben ihn wieder erwarten mit relativ hohem Gewinn verkaufen können. Jetzt war gefragt, wie fährt man jetzt mit dem Haufen Geld haben. Das war erstaunlich viel, der Erlös. Also hat man gesagt, jetzt kaufen wir uns zuerst einmal noch eine Brotzeit von dem Gewinn. Das wird ja doch möglich sein. Also sind sie in der Wirtshaus gegangen, haben einen Teil des Geldes umgesetzt in Brotzeit und Bier. Und weil sie 6 Leute waren, die da mitgefahren sind, hätten sie eine Mehrheit gehabt. Der Gemeinderat bestand aus 10 Leuten und 6 waren mehr als die Hälfte. Das heißt, sie waren beschlussfähig. Und sie haben beschlossen, dass den Abend auch noch finanzieren. Und am nächsten Tag ist es weitergegangen. Jedenfalls waren die 6 Männer 3 Tage lang verschollen und dann erst heimgekommen und haben aber kein Geld mehr dabei gehabt. Der Bürgermeister von Waldkirchen hat dann ein Auge zugedrückt, der Stadtrat, der Gemeinderat hat dann zugestimmt, dass man da nicht groß was macht, weil die der Ansicht waren, in der kleinen Gemeinde, wir haben den Stier damals gekauft, wir haben ihn durchgefüttert und er hat seine Arbeit da. Und jetzt soll man mir das Geld abführen an die aufnehmende Gemeinde, das machen wir nicht.
Das machen wir
nicht. Also so Revolution-Geschichten sind damals passiert.
Sind mit drin. Rupert Berndl aus seinem Buch Grenz- und Weihratsgeschichten. Herr Berndl, Dankeschön, dass Sie hier waren. Die Uhr, die Zeit läuft uns davon. Jetzt kommen gleich die Nachrichten, dann die Bettina Arne mit Heimat aktuell. Ein Gruß in den Bayerischen Wald. Dankeschön. Ja.